2015 haben wir den ersten Labortest veröffentlicht und jetzt, 10 Jahre später ungefähr, arbeitet die EU gerade an der Regulierung, dass es erstmalig Grenzwerte für Mineralölbelastungen in Lebensmitteln geben soll. Also 10 Jahre lang hartnäckige Arbeit von uns.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Andreas Winkler von Foodwatch und wir feiern heute hier beim Podcast Geburtstag. Vor einem Jahr haben wir die erste Folge aufgenommen und deswegen sitzen wir drei, die wir hier den Podcast machen, heute alle gemeinsam im Studio. Dario Samadi ist mit dabei und Sarah Häuser. Hi.
Hi.
Ja, vor ziemlich genau einem Jahr haben wir die erste Folge gemacht. Wir sind da so reingestolpert. Angefangen haben wir mit den Bauernprotesten. Die eine oder andere erinnert sich bestimmt damals. Und seitdem haben wir 27 Folgen schon aufgenommen.
Ja, wow, krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, aber. Wir haben zu Proteinlebensmitteln gesprochen, über Lachsindustrie in Norwegen, über tierquälerische Kettenhaltung. Und ja, es freut uns einfach echt richtig, richtig doll, dass ihr da draußen alle 2 Wochen einschaltet, zuhört, uns Rückmeldungen gibt. Das ist wirklich großartig. Und wenn euch der Podcast gefällt und eine Sache machen wollt, die uns wirklich helfen würde, dann jetzt einfach mal in eurer Podcast-App, wo ihr uns zuhört, mal reingehen, eine Bewertung dalassen, gerne auch einen Kommentar schreiben und den Podcast sehr, sehr gerne weiterempfehlen an eure Freundinnen, Bekannte, Familienmitglieder. Ja, Dario, Sarah, zum Geburtstag. Ja, wir wollen uns ein bisschen vorstellen, wir wollen ein bisschen hinter die Kulissen schauen, auch erzählen, warum wir diesen Podcast machen und wir wollen natürlich auch von euch hören, was wollt ihr, was interessiert euch, was sind eure Fragen und Wünsche. Wir sind ja alle drei, wenn ich hier in die Runde gucke, schon echt ziemlich lange zusammen, arbeiten schon eine ganze Weile im Presseteam zusammen. Dario, du bist, glaube ich, 2015 zu Foodwatch gekommen,
ungefähr,
du
weißt, ne? Wow, 10-jähriges dieses Jahr. Wahnsinn.
Genau, ja, und ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, da bin ich gleich reingestolpert in so eine Riesensache, zumindest für uns bei Foodwatch. Wir haben nämlich einen Riesentest gemacht, einen Labortest, und haben herausgefunden, dass in etlichen damals trockenen Lebensmitteln vor allen Dingen Mineralöle stecken. Und das war relativ neu. Heute wissen es einige immer mal wieder, Ökotest, Schiffung, Warentest, findet sowas raus. Damals war das echt neu. Wir haben das in ganz vielen Ländern auch veröffentlicht und die Telefone klingelten ohne Ende. Ja, für mich war das irgendwie krass, weil A, so viel los war und B, haben mich Leute angerufen, die ja eigentlich so waren wie ich vorher, denn ich habe vorher selbst als Journalist gearbeitet und habe auch viel über Foodwatch-Themen gearbeitet, habe auch viele Interviews mit Foodwatch geführt, habe mich immer sehr beeindruckt, wie Foodwatch da die Arbeit gemacht hat und vor allen Dingen habe ich Foodwatch ein bisschen beneidet, denn Foodwatch hat sich echt die Zeit nehmen können und müssen, um Themen richtig zu beackern. Also die Verbraucherthemen, die Ernährungsthemen, sich richtig Zeit zu nehmen und letztendlich die journalistische Arbeit letztendlich zu machen, die Journalisten machen müssten, aber für die Journalisten immer weniger Zeit haben. Zumindest war das damals schon bei mir so und ich bekomme das immer mehr auch mit, dass der Druck einfach in den Medienhäusern nach wie vor hoch ist. Und deswegen fand ich das einfach cool, deswegen bin ich zu Foodwatch gekommen und seitdem machen wir echt viele coole Sachen.
Ja, und das Beispiel Mineralölverunreinigungen in Lebensmitteln zeigt ja auch, wie langfristig und hartnäckig wir an solchen Themen dran sein müssen, ja. Mhm. Du hast es gesagt, 2015 haben wir den ersten Labortest veröffentlicht und jetzt, 10 Jahre später ungefähr, arbeitet die EU gerade an der Regulierung, dass es erstmalig Grenzwerte für Mineralölbelastungen in Lebensmitteln geben soll. Also 10 Jahre lang hartnäckige Arbeit von uns nötig.
Aber sie hat sich ausgezahlt. Zumindest sind wir schon dem Ganzen einen sehr großen Schritt näher.
Wir sind nah dran, ja. Mhm. Dario, du kennst sozusagen beide Seiten, hast vorher als Journalist über Foodwatch berichtet und sitzt jetzt sozusagen auf der anderen Seite vom Schreibtisch, kennst beide Welten.
Ja, das ist total spannend und vor allen Dingen kann ich mich erinnern, dass ich als Journalist auch schon Lebensmittelskandale mitbekommen habe, habe da ein bisschen anrecherchiert und dann musste ich aber zum nächsten Thema, hatte da vielleicht so 2-3 Tage dafür und ja, und dann als ich bei Foodwatch dann angefangen habe, kam ein paar Jahre später der ganz große Listerien-Skandal. bei der Firma Wurstfirma Wilke. Und ja, da fand ich das total spannend, dass wir nicht nur mehr Zeit hatten, sondern dass wir letztendlich die Quelle waren für die Medien. Wir haben Sachen herausgefunden, wo jetzt welche listerienbelastete Wurst verkauft wurde bei IKEA oder welche Marken betroffen sind. All das haben ja die Behörden nicht rausgegeben, aber die Journalisten haben es auch nicht hinbekommen und in vielen Fällen haben wir es dann gemacht und waren letztendlich dann die rettende Quelle für die Medienschaffenden.
Sarah, du bist auch schon eine ganze Weile dabei, kommst aber aus einer anderen Ecke.
Genau, ich komme aber auch so aus der NGO-Ecke, also bin eigentlich wieder dort gelandet, wo ich gestartet bin. Ich war ein paar Jahre beim Bund für Umwelt und Naturschutz im Team für Chemikalienpolitik und da habe ich mich aber auch um Verbraucherrechte, Verbraucherschutz gekümmert. Also wir haben uns da einfach eingesetzt gegen gefährliche Schadstoffe in Alltagsprodukten, in Spielzeug, in Kosmetika. Von daher so dieser Einsatz für Verbraucherschutz liegt mir schon irgendwie sehr am Herzen und beschäftigt mich auch schon seit längerem. Und dann habe ich nochmal so einen kleinen Schlenker gemacht über den Bundestag, war da Mitarbeiterin bei einem Abgeordneten. Und dann wollte ich gerne wieder zu einer Organisation, die sich fürs Gemeinwohl einsetzt. Und ein alter BUND-Kollege meinte, ey, ich habe gehört, Foodwatch ist ein ganz netter Laden, die Atmosphäre ist ganz gut. Und vor allem sind die auch klein und effizient, weil nichts gegen den BUND, aber es ist halt ein Riesenverein, eine Riesenorganisation mit ganz vielen Arbeitskreisen, Gremien. Und da sind schon so Abstimmungsschlaufen teilweise richtig lange gewesen. Und Foodwatch ist ja nach wie vor eigentlich wirklich, wir sind ein kleines Team. Also wir sind 25 Leute bei Foodwatch Deutschland. Und da passiert auch vieles mal so zwischen Tür und Angel. Wir sind ja ständig in einem engen Austausch, alle Abteilungen. Und ich habe schon das Gefühl, wir sind echt sehr agil und auch effizient in unserer Arbeit.
Ja, und jetzt fehlt eigentlich nur noch Andreas, ne? Wie war das bei dir? Warst du auch vorher bei der NGO oder wo warst du?
Nee, ich war vorher bei einer PR-Agentur. Aha. Also ich habe wirklich für die gearbeitet, die wir jetzt kritisieren. Hm. Ich weiß es noch genau, war eine Agentur, die auch für Kunden aus der Lebensmittelindustrie gearbeitet hat. Und wir haben im Grunde wirklich genau das gemacht, was Foodwatch jetzt kritisiert. Ich weiß noch, dass mein damaliger Chef dann reinkam mit so einem ganzen Haufen, das waren so Schoko-Nougat-Croissants für Kinder oder irgendwie sowas, knallte das auf den Konferenztisch und sagte, ja, ich weiß, Leute, das sind ganz ungesunde, schlimme Produkte, aber das ist halt jetzt unser Kunde und wir organisieren da jetzt so Kinderfußballturniere und machen da so Verlosungskinder-Marketing-Kram. Ja, das ist halt die Realität und ich fand das furchtbar und habe mich dann sehr gefreut, dass ich genau gegen solche Marketingmaschen kämpfen konnte auf der Seite von Foodwatch. Ich mache es jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Und ja, was du sagst, Sarah, eine kleine, effiziente Organisation, das finde ich ganz großartig und auch wirklich eine unabhängige Organisation. Mhm. Das wissen vielleicht auch nicht viele in Foodwatch. Nimmt anders als andere Organisationen kein Geld vom Staat, von der Lebensmittelindustrie natürlich sowieso nicht, sondern wir finanzieren uns fast ausschließlich durch kleine Spenden, durch Mitgliedsbeiträge von ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern da draußen. Und das macht uns einfach unabhängig, die Arbeit zu machen, die wir für richtig halten.
Stimmt, ist mir auch sofort aufgefallen bei Foodwatch. Also wir nehmen wirklich keine Rücksicht auf Verluste, kritisieren jeden und kennen da eigentlich keinen Pardon. Also verfolgen so die Sache und machen uns auch durchaus gerne Feinde.
Ja, und es ist einfach auch langfristig, bietet es uns auch Sicherheit. Ne? Es gab jetzt gerade die Entscheidung der Europäischen Union, dass bestimmte NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, nicht mehr finanziell unterstützt werden sollen. Organisationen, die sich zu stark politisch engagieren, um es jetzt mal ein bisschen vereinfacht auszudrücken. Und das ist ein Riesenproblem für viele Organisationen, die einfach von EU-Fördergeldern abhängig sind. Wir können da sagen, betrifft uns nicht, weil wir von euch da draußen bezahlt werden.
Genau, an dieser Stelle danke an alle, die spenden. Und in Shownotes haben wir einen Link, wo alle Infos zu finden sind zu unserer Mitgliedschaft.
Ja, Dario, von deinem Start haben wir schon gehört mit dem Mineralöltest. Sarah, was ist dir denn besonders in Erinnerung geblieben aus den langen Jahren bei Foodwatch?
Wenn ich mich mal so zurückentsinne, 2019 war ich mit Luise, unserer Kollegin, bei einer Pressekonferenz im Ernährungsministerium und da hat Julia Klöckner damals den Nutri-Score eingeführt oder bekannt gegeben, dass der Nutri-Score jetzt auch freiwillig in Deutschland verwendet werden darf. Und es war schon echt ein Highlight für uns. Also wir sind beinahe irgendwie jubelnd aufgesprungen, weil es wirklich nicht so unbedingt abzusehen war. Also wir haben uns da ja zu dem Zeitpunkt schon 10 Jahre für eine verbraucherfreundliche Lebensmittelampel eingesetzt und haben dann auch wirklich alle Register gezogen. Also wir haben zum Beispiel eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben, die dann gezeigt hat, hey, also der Großteil der Verbraucherinnen, der Bürgerinnen in Deutschland wünscht sich eine verständliche Kennzeichnung von Zucker, Fett und Co. Wir haben uns mit Julia Klöckner angelegt. Wir haben uns auch zusammengeschlossen mit ganz vielen Ärzten, Krankenkassen, medizinischen Fachgesellschaften, einfach um klarzumachen, ey, wir haben hier ein richtiges Problem mit ungesunde Ernährung in Deutschland mit starkem Übergewicht, und da ist eben eine verständliche Kennzeichnung von Nährwerten ein ganz wichtiger Baustein, den die Politik da mal endlich einführen könnte. Und ja, irgendwann musste dann doch Julia Klöckner auch klein beigeben, weil die war eigentlich eher für so ein Industriekennzeichnungssystem, also von der Industrie vorgeschlagene Modell, das dann doch ein bisschen die Produkte auch hätte besser aussehen lassen. Und ja, musste sich dann dem Druck doch beugen und hat es dann zähneknirschend auch eingeführt. Aber gut, der Nutri-Score ist natürlich auch wieder so ein Beispiel für echt ein dickes Brett, das wir bohren, weil es ist jetzt natürlich noch nicht alles gut. Also der Nutri-Score ist nicht verpflichtend, sondern die Hersteller dürfen den eben freiwillig auf ihre Produkte packen. Und das sieht man ja jetzt auch im Supermarkt, ne? Also man sieht immer mehr, finde ich, Produkte auch, die den Nutri-Score tragen. Aber dass man jetzt so wirklich vor einem Müsli-Regal steht und jedes einzelne Produkt ist gekennzeichnet und ich kann auf einen Blick vergleichen, was ist denn jetzt das gesündere Produkt, das ist eben noch nicht gegeben. Und das wäre aber ganz, ganz wichtig. Da setzen wir uns natürlich auch nach wie vor ein. Es müsste jetzt auf EU-Ebene mal kommen.
Ja, ist ähnlich wie beim Beispiel Mineralöl, ne? Auch zum Nutri-Score oder zu einer verständlichen Nährwertkennzeichnung, da arbeitet Foodwatch, glaube ich, seit 15 Jahren ungefähr dran. Und ja, so ist es halt wirklich leider im politischen Betrieb. Das ist manchmal frustrierend, aber es dauert einfach. Wir sehen aber gleichzeitig auch, wenn wir wirklich hartnäckig und konsequent dranbleiben, dann können wir schon auch was erreichen.
Aber so ein schneller Erfolg wäre auch mal wieder schön.
Ja, ja. Es ist wirklich schwer, weil wir kämpfen ja nicht nur gegen ignorante PolitikerInnen, sondern wir kämpfen vor allen Dingen gegen eine milliardenschwere Lebensmittellobby, die extrem viel Geld hat und viel Einfluss.
Ja. Ja, und wir kritisieren ja dann auch immer wieder die gleichen Sachen. Ja, ich erinnere mich, als ich angefangen habe bei Foodwatch, bin ja jetzt noch länger da als ihr, das war zur Zeit des riesigen Dioxinskandals 2011.
Was ist da passiert?
Ja, da waren Eier mit dem Gift Dioxin belastet. Das war wirklich ein Riesenthema damals. Und wir haben dann da einen Forderungskatalog veröffentlicht, wo wir gesagt haben, das muss jetzt passieren, um solche Lebensmittelskandale in Zukunft zu vermeiden. Und ehrlich gesagt, das sind immer noch exakt die gleichen Schwachstellen, die wir bei jedem neuen Lebensmittelskandal benennen. Ob es jetzt irgendwie Fipronil ist, ob es Pferdefleisch ist, ob es Listerien ist. Es sind immer wieder die gleichen Schwachstellen. Ne? Um mal nur ein Beispiel rauszupicken. Unternehmensstrafrecht. Klingt irgendwie technisch, aber gibt es in Deutschland nicht. Also man kann strafrechtlich ein Unternehmen nicht belangen, sondern muss immer einen einzelnen Mitarbeiter oder eine einzelne Mitarbeiterin finden, die dann ganz konkret was falsch gemacht hat. Aber das ist im Fall, wo es irgendwie um systematischen Betrug oder so geht, ja fast nicht möglich. Oder es ist auch unfair, ja. Ist jetzt dann irgendwie der eine kleine Mitarbeiter, der irgendwo dann da Mist gebaut hat, weil vielleicht sein Chef ihm das erzählt hat, der soll dann hingehängt werden. Na, deswegen wäre es so wichtig, dass es ein Unternehmensstrafrecht gibt, wie es in anderen Ländern schon gibt. Unternehmensstrafrecht, das dann auch wirklich schmerzhafte Geldstrafen und Sanktionen verhängen könnte, damit sich so zum Beispiel Betrug nicht mehr lohnt für Lebensmittelunternehmen. Gibt's aber nicht.
Ja, Unternehmensstrafrecht ist sowas, wo wahrscheinlich jetzt nicht so viele Leute im Zusammenhang mit Lebensmittelskandalen nachgedacht haben oder das diskutiert haben. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass solche Skandale sehr schnelllebig sind. Da muss man erstmal gucken, was ist da drin, was ist passiert. Und dann vielleicht nochmal eine politische, ja, mögliche Konsequenz, aber das war's dann auch und dann geht's weiter. Und weil es alles so schnelllebig ist, auch auf den sozialen Medien, wo echt sehr zugespitzt ja auch formuliert wird, haben wir uns gedacht, dieser Podcast, der kann mehr bringen. Wir können Hintergrundinfos mal liefern, wir können Dinge mal ausführlicher diskutieren, und ja, das machen wir bei unserem Podcast Aber nicht nur das, wir wollen auf Mitmachaktionen hinweisen, wie man sich politisch engagieren kann. Auch mal ein Tipp für den Supermarkteinkauf, was man da besser machen kann. All das wollen wir mit unserem Podcast besprechen. Und wenn ihr Themen habt, dann schreibt uns doch gerne an podcast@foodwash.de eine Mail.
Ja, und jetzt ganz neu, wir sind auch über Signal und WhatsApp erreichbar. Da könnt ihr uns auch gerne eine Nachricht schicken oder auch eine Sprachnachricht einsprechen. Unsere Nummer ist die 0174 375 1689 und wir haben die Telefonnummer auch nochmal in den Shownotes vermerkt. Würden wir uns sehr darüber freuen, von euch mal persönlich zu hören.
Wir freuen uns sehr, von euch zu hören und freuen uns auch total, hier den Podcast weiter mit euch zu machen in diesem Jahr. Es steht auf jeden Fall einiges an, Bundestagswahl, neue Bundesregierung und ich glaube, ja, für uns gibt es in Sachen Verbraucherschutz, Umweltschutz, Tierschutz auch in diesem Jahr echt eine ganze Menge zu tun und genug Themen, über die wir hier im Podcast alle zwei Wochen sprechen können und freuen uns total, wenn ihr weiter dabei seid.
Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch Podcast.